Ich möchte Sie bitten, die Bibel zur Hand zu nehmen und mit mir zusammen Jeremia Kapitel 11 aufzuschlagen. Prophet Jeremia Kapitel 11. Wir lesen zusammen aus dem 11. Kapitel, die Verse 1 bis 17, als Hintergrundtext für das, was ich versuche, aus diesem Propheten heraus zu entfalten. Hören Sie auf Gottes Wort. Es wird niemanden unverändert zurücklassen, entweder zum Segen oder zum Schaden. Ich wünsche mir zum Segen. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, lautete folgendermaßen: Hört auf die Worte dieses Bundes und redet zu den Männern von Juda und den Einwohnern von Jerusalem. Und du sollst zu ihnen sprechen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Verflucht ist der Mann, der nicht hört auf die Worte dieses Bundes, die ich euren Vätern geboten habe zu der Zeit, als ich sie aus dem Land Ägypten führte, aus dem Eisenschmelzofen, in dem ich sprach: Hört auf meine Stimme und tut diese Worte, ganz wie ich es euch gebiete. So sollt ihr mein Volk sein und ich will euer Gott sein, damit ich den Eid aufrechterhalte, den ich euren Vätern geschworen habe, ihnen ein Land zu geben, in dem Milch und Honig fließt, wie es heute der Fall ist. Da antwortete ich und sprach: Amen, so sei es, Herr. Darauf sprach der Herr zu mir: Verkündige alle diese Worte in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems und sprich: Hört auf die Worte dieses Bundes und tut sie. Denn ich habe euren Vätern eindringlich bezeugt, von dem Tag an, als ich sie aus dem Land Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, in dem ich mich früh aufmachte und es immer wieder bezeugte und sprach: Hört auf meine Stimme. Aber sie haben nicht darauf gehört. Sie haben mir kein Gehör geschenkt, sondern jeder von ihnen wandelte nach dem Starrsinn seines bösen Herzens. Darum brachte ich alle Worte dieses Bundes über sie, die zu halten ich ihnen befohlen habe, die sie aber nicht gehalten haben. Und der Herr sprach zu mir: Es besteht eine Verschwörung unter den Männern von Juda und unter den Bewohnern von Jerusalem. Sie sind zu den Sünden ihrer Vorväter zurückgekehrt, die sich geweigert haben, meinen Worten zu gehorchen. Sie selbst sind auch fremden Göttern nachgefolgt und haben ihnen gedient. Das Haus Israel und das Haus Juda haben meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Darum, so spricht der Herr: Siehe, ich will ein Unglück über sie bringen, dem sie nicht werden entfliehen können. Und wenn sie dann zu mir schreien, werde ich sie nicht erhören. Dann werden die Städte Judas und die Bewohner Jerusalems hingehen und die Götter anrufen, denen sie geräuchert haben. Aber sie werden zur Zeit ihres Unheils, sie werden sie zur Zeit ihres Unheils keineswegs erretten können. Denn so viele Städte du hast, Juda, so viele Götter hast du auch, und so viele Straßen es in Jerusalem gibt, so viele Altäre habt ihr der Schande errichtet, Altäre, um dem Baal zu räuchern. Du aber, Jeremia, sollst für dieses Volk nicht beten und für sie weder flehen noch Fürbitte erheben, denn ich werde keineswegs erhören zu der Zeit, wenn sie wegen ihres Unheils zu mir rufen werden. Was geschieht meinen Geliebten in meinem Haus? Es werden von den Großen gegen ihn böse Anschläge geschmiedet. Wird das heilige Opferfleisch etwa deine Bosheit von dir wegnehmen? Dann kannst du ja frohlocken. Einen grünen Ölbaum mit schöner, wohlgestalteter Frucht hat dich der Herr genannt. Mit mächtigem Brausen legt er nun Feuer an ihn und seine Äste krachen. Denn der Herr der Heerscharen, der dich pflanzte, hat dir Unheil angedroht wegen der Bosheit des Hauses Israel und des Hauses Juda, die sie verübt haben, um mich zu erzürnen, indem sie den Baal räucherten. In diesen Versen, die ich gelesen habe, ist so ziemlich alles zusammengefasst, was der Prophetendienst ausmachte. Nicht ganz alles, aber sehr viel. Nur ganz kurz. Die Worte gehen vom Herrn aus. Sie gehen an einen bestimmten Boten. Und dieser Bote geht hin an eine bestimmte Gruppe und redet diese Worte. Er bezieht sich dabei auf die Geschichte, die bereits passiert ist mit diesem Volk von Anfang an. Und er spricht von einem Bundesschluss, der gebrochen worden ist, und kündigt Unheil und die Folgen an. Prophetendienst, Jeremia. Willkommen auf dem Michelsberg 2020 zu den großen Propheten, zu den Schriftpropheten. Ich habe mich entschlossen, heute Ihnen erstmal etwas über Jeremia selbst zu erzählen. Diese Geschichte vom Leben Jeremias und von seiner großen Krise ist eingewoben in dieses Buch. Und nachher werde ich so diese Teile herauslösen, die Autobiografie Jeremias darstellen oder diese Stücke. Und darum war es mir jetzt ein Anliegen, Ihnen den Hintergrund zu zeigen, auf dem diese Ereignisse, die ich Ihnen gleich schildern werde, ablaufen. Was ist meine Reihenfolge, wenn ich über die Propheten rede? Und das ist heute genau gleich wie morgen. Normalerweise sind wir Menschen im Westen konditioniert, sozialisiert, von unseren gesamten Gewohnheiten her getrieben, dass wir anfangen bei Ich. Was hat das mir zu sagen? Ich beginne anders. Ich bin tief überzeugt, im 21. Jahrhundert müssen wir einen Umkehr machen. Wir müssen wieder auf der anderen Seite beginnen. Wir beginnen mit Jeremia und sehen uns an, wie der dreieine Gott uns dieses Leben schildert. Versuchen einzutauchen, ganz absichtlich, in eine andere Welt, in eine andere Zeit, und dadurch auch etwas vom Nebel der Gegenwart hoffentlich zu verlieren, den wir oftmals gar nicht mehr richtig spüren können oder nur noch vermeintlich. Im Zentrum steht Jesus. Jeremia, Jesus, ich. Darum zwei Teile heute. Zuerst aus dem Leben Jeremias. Sein Thema, wenn der Widerstand aus der eigenen Familie kommt, und darüber die fünf Klagen Jeremias, sie sind alle verzeichnet, verstreut in den Kapiteln 11 bis 20. Zuerst gehen wir zum Jeremia. Beziehen uns auf Jesus und daraus leite ich dann einige Lektionen ab für mich selbst und für Sie auch. Fürs 21. Jahrhundert. Ich beginne also mit Jeremia und ich habe Handouts. Ich weiß nicht, ob diese Handouts schon im Raum sind. Auf der Reise verschwunden. Das erstaunt mich nicht, weil da gibt es jemanden, der diese Botschaft, der nicht will, dass diese Botschaft weitergeht. Da bin ich ganz, ganz tief überzeugt. Oder dass es sehr, sehr schwierig wird. Sie bekommen auf jeden Fall eine Datei und Handouts von mir geliefert, von all diesen Versen, die ich Ihnen vorlesen werde. Damit Sie sich nochmals nachlesen und überprüfen können, hat das Haniel einfach zusammenfantasiert oder steht das wirklich so geschrieben? Ich beginne, habe ich ja schon gesagt, mit Jeremia und möchte Ihnen zunächst aufzeigen, wer Jeremia war. Ich habe Ihnen die Zusammenfassung hier, ich weiß, sie ist etwas klein. Es ist dafür gedacht, dass Sie nachher mit dem Smartphone kommen und das noch schnell abknipsen. Der Jeremia war ein Priester und ein Prophet. Nun, wenn wir heute hören, ein Priester, dann bin ich ganz sicher, hat das bei Ihnen ganz unterschiedliche Bilder, die in Ihnen aufkommen. Normalerweise hat man von einem Priester das Bild... Ach, Sie sind hier. Sehr gut. Wunderbar, Sie werden gleich versorgt. Alle Bibelstellen sind drauf, weil ich die etwas zusammengezogen habe. Wunderbar. Normalerweise haben wir von einem Priester das Bild, das ist der doch, der irgendwo im Tempel war und die ganze Zeit so blutige Fleischstücke auf den Altar brachte. Na? Das ist so das alttestamentliche Bild des Gottesdienstes. Und es stimmt, ab und zu hat er tatsächlich mit blutigen Fleischopfern zu tun. Ich möchte heute mal zeigen, was er denn sonst noch machte, dieser Priester, aus priesterlichem Haus. Weil Jeremia war ein solcher Priester, vielleicht 17, 18 Jahre alt. Und er wohnte, wie wir aus dem Anfang wissen, ganz nahe der Stadt Jerusalem, in einer guten Tagesreise, vielleicht etwas mehr, gut erreichbar im Land Benjamin. Und ich habe mal zusammengetragen, was denn vom Priester steht, was Gott ihm als Aufgabe auftrug. Und das war dann auch ein Teil des Dienstes oder des Auftrages von Jeremia. Aus priesterlichem Haus unter der Überschrift habe ich eine kurze Stelle abgedruckt, zunächst aus dem Propheten Maleachi, ganz zum Ende des Alten Testaments, etwa 150 Jahre nach Jeremia. Und dort sagt Gott nämlich, was er eigentlich von dem Priester erwartete. Er sagt dort, aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Also vom Priester, der Priester hatte den Auftrag, dass wenn Menschen aus Gottes Volk nicht klarkamen, dass sie ihn fragen konnten bezüglich dem Gesetz. Der Torah, den fünf Büchern Mose, der Grundlage, darüber haben wir letztes Jahr gesprochen. Ich habe letztes Jahr über die fünf Bücher Mose gesprochen, Sie können es nachhören. Der Auftrag war also, das Volk zu lehren und auf Fragen einzugehen. Nun können wir erkennen, wie es damals zur Zeit Jeremias um diese Priester stand. Nicht viel anders als zur Zeit Maleachis. Jeremia sagt selbst im 2. Kapitel, Vers 8, die Priester fragen nicht, wo ist der Herr? Und die mit dem Gesetz umgingen, erkannten mich nicht. Das heißt, sie hatten zwar formell diesen Auftrag, aber Jeremia sah ganz klar, und das war eine Botschaft Gottes durch ihn als Priester selbst, dass sie sagten, eigentlich verstanden die gar nicht, worum es ging. Das waren also Priester, die das die gar nicht wussten, worum es in diesem Gesetz ging. Also Unkundige, die Fragende anleiten, das kommt nicht gut. Und jetzt wird dieser Jeremia zum Propheten bestimmt, als Priester, der diesen Auftrag hatte, mit dem Gesetz Umgang zu pflegen und das Volk zu lehren. Und Jeremia stand in großer Konkurrenz, wie übrigens die zwei anderen Schriftpropheten auch. Er hatte eine wirklich deftige Konkurrenzsituation. Ich habe nur einen Vers genommen aus Jeremia 14,14. Seine Prophetenkollegen, es gab noch viele andere Propheten zu seiner Zeit, und diese Propheten waren selbst ernannt und sie waren deutlich erfolgreicher als Jeremia selbst, nur sie lagen daneben. Erfolg und danebenliegen können zusammengehören, lernen wir aus Jeremia. Diese Propheten weissagen Lüge in meinem, in Gottes Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichter und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Er sagt, Jeremia in großer Konkurrenz, viele Kollegen, die ganz schöne Dinge sagten, aber sie lagen daneben. Gott sagte, ich habe sie nicht geschickt, dich habe ich aber geschickt. Das war Jeremia, ein Priester, der in einer Zeit lebte, wo seine Priesterkollegen das Gesetz nicht kannten, beziehungsweise der das Gesetz gegeben hat, nicht kannten. Und in einer scharfen Konkurrenz zu vielen Prophetenkollegen, die erfolgreicher waren und daneben lagen. Das bildete den Hintergrund des Lebens von Jeremia, der in der Nähe von Jerusalem wohnte. Es war ein Leben voller Widerstand. Ich habe Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus der Berufung Jeremias. Man kann wirklich davon ausgehen, zwischen 16 und 18 hat er diese Berufung gekriegt. Und was mich beeindruckt hat, als ich diese Berufung wieder las, sind die Verse 17 bis 19 des ersten Kapitels. Hören wir mal zu, was Gott jetzt diesem Priester sagt, den er zu seinem Propheten berufen hat. Du aber, Jeremia, gürte deine Lenden. Das heißt nichts anderes. Damals trug man so große Oberkleider, als dass man sich auf den Weg machte. Die Kleider zusammenfasste, damit man gehen konnte. Mach dich auf den Weg, heißt das. Ja, mache dich auf und rede zu ihnen. Alles, was du denkst, sei im Moment gerade das Richtige für sie. Nein, alles, was ich dir gebieten werde, alles, was ich dir gebieten werde, sei nicht verzagt vor ihnen. War Jeremia verzagt? Aus den vorherigen Versen wissen wir, er war wie aus dem heiteren Himmel vom Blitz getroffen, völlig hilflos und sagt, ich bin viel zu jung, keine Chance, was willst du mit mir? Sei nicht verzagt vor ihnen. Was? Damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Jeremia, es gibt keinen Plan B für dich. Sei nicht verzagt vor ihnen, ja schön, kannst gut reden, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Ah, jetzt kommt die Zusage, siehe, ich mache dich heute zu einer atombombensicheren Festung. Fester als die Kommandohauptzentrale des amerikanischen Präsidenten unterirdisch. Und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen, was? Das ganze Land. Gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester, aha, die Kollegen, und gegen das Volk. Was? Einer gegen alle? Ja. Ich mache dich zu einer atombombensicheren Festung. Sie werden zwar vor dir zurückschrecken, weil du eine solche Aura hast. Nein, sie werden zwar gegen dich kämpfen. Aha, sie werden gegen dich kämpfen. Das ist die Aussicht. Aber sie werden dich nicht überwältigen. Warum? Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Auftrag und Zusage. Auftrag und Zusage. Und nur ganz kurz, wie sah dann ein solches Leben aus? Ich habe Ihnen einige Stellen aus den Propheten zusammengetragen und gehe die kurz durch. Es sind nicht alle Stellen vom Widerstand, einfach einige Beispiele. Der Kollege Tempelaufseher im Tempel von Jerusalem, wo er halt immer wieder hingeschickt wurde, dem Hauptort des Gottesdienstes, wo man vor allem hörte zu jener Zeit, Frieden, Frieden, es ist alles super. Alles super. Das war die Hauptbotschaft im Tempel damals. Der hatte nicht eben Freude, als einer kam und was anderes verkündigte. Und was machte er? Er schlug den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock. Also da braucht es schon einiges, bis jemand von der gleichen Firma den anderen öffentlich abschlägt, sagt man in der Schweiz, ihm eine aufs Dach gibt und ihn quasi in Gewahrsam nimmt. 23 Jahre nach Dienstbeginn, Jeremia war ungefähr 40 Jahre alt, vielleicht auch etwas darüber, nein, nicht Midlife Crisis, schon weit darüber hinaus, blickt, sagt er im Rückblick, diese 23 Jahre hindurch ist das Wort des Herrn an mich ergangen und ich habe zu euch geredet, aber ihr habt nicht gehört. Rückblick nach 23 Jahren. Oder einmal, als er so in die Stadt geschickt wurde, er wurde immer wieder in die Stadt geschickt, an einen bestimmten Ort, wo er dann diese Botschaft weiterzugeben hatte, lesen wir darüber, wie die Reaktion ausfiel. Als der König des Südreichs Juda, Joachim, und alle seine Gewaltigen und alle Fürsten seine Worte hörten, suchte der König ihn zu töten. Also, die haben schon die Häscher zu ihm ausgeschickt. Jeremia, das Volk hat Jeremia nochmals gerettet. Oder ein andermal, als Jeremia mit einer seiner wirklich eindrücklichen Zeichen in der Stadt auftauchte, nämlich mit einem Joch, mit dem man pflügte, auf dem Hals durch die Straßen ging, da packte es den Prophetenkollegen Hanania und er sagte, weg mit diesem Joch, und er riss es Jeremia vom Hals und zerbrach es. 28, Vers 10. Oder einmal, als er nicht mal selber mehr in die Stadt gehen durfte, weil es ihm verboten war, sandte er seinen Schreiber Beruch. Und er las dann im Tempel an einem Festtag aus dieser Schriftrolle vor, diese Prophetenbotschaften. Die Männer hörten es, brachten es zu dem Rat der Stadt, und der Rat der Stadt sorgte dafür, dass diese Worte dann vor dem König vorgelesen wurden. Lesen Sie, was die Reaktion war. Es geschah so oft, der Vorleser 3 oder 4 Spalten gelesen hat, und man muss schon wissen, es ist kein Laserstrahlprinter gewesen, sondern das waren handgeschriebene Rollen. Mühsam Zeichen für Zeichen notiert. Immer wenn 3 oder 4 Spalten verlesen waren, nahm der König das Schreibermesser, schnitt das Stück ab und warf es ins Feuer und sagte, genauso ist es mit diesen Worten. 36, 23. Und ganz zum Schluss, als alles eingetroffen war, was Jeremia vorausgesagt hatte, da war er einfach nochmals unbequem, und sie nahmen ihn und warfen ihn in einen leeren Brunnenschacht im Gefängnishof, ließen ihn an Stricken herunter, und Jeremia sank in den stinkenden, faulenden Schlamm am Boden dieses Schachtes. Das war das Leben Jeremias, des jungen Mannes, dem verheißen worden war, ich mache dich zu einer atombombensicheren Festung. Sie werden dich nicht überwältigen, aber sie werden gegen dich kämpfen. All das, hätte man sagen können, würde ich fast sagen, nachdem ich Jeremia immer wieder gelesen habe, hat er irgendwie ertragen können. Aber es gab noch etwas in seinem Leben, was ihn in die totale Krise geführt hat. Wir lesen es in diesem Kapitel, gerade in den Versen, die ich Ihnen anfangs vorgelesen habe, weiter. Der Herr hat mich dies wissen lassen, 11 Vers 18, sodass ich es erkannte. Damals hast du mir ihr Treiben offenbart. Ja, was für ein Treiben. Ich aber war wie ein Einfaltspinsel, so in der Art. Völlig naiv, ein zahmes Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Ich wusste gar nicht, dass gegen mich solche Anschläge geschmiedet wurden. Ja, von wem kamen sie? Die Männer aus Anatot, die Geburtsstadt Jeremias, Priesterort, die dir nach dem Leben trachten und uns sagen, du sollst uns nicht mehr im Namen des Herrn weissagen, sondern du musst durch unsere Hand sterben. Also der Widerstand war nicht nur in der Stadt Jerusalem, sondern er war in seinem eigenen Heimatort. Er war von den eigenen Kollegen mit dem Tod bedroht. 18 Vers 18, etwas später, kommt, lasst uns gegen Jeremia Anschläge ersinnen, kommt, lasst uns ihn mit der Zunge niederschlagen und lasst uns auf keines seiner Worte achten. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es waren nicht nur die Kollegen aus demselben Städtchen, sondern es war auch seine eigene Familie. Lesen Sie 12 Vers 6. Denn auch deine Brüder und das Haus deines Vaters sind treulos gegen dich gewesen. Sie haben dir aus voller Kehle nachgeschrien. Glaube ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Jeremia merkte, sie reden zwar noch freundlich mit mir, aber da gibt es noch ein anderes Gesicht meiner Familie. Und das brachte Jeremia definitiv in die Krise. Und ich möchte Ihnen drei Reaktionen Jeremias zeigen, als er definitiv in der Krise war. Die erste Reaktion Jeremias in der Krise war, Fragen an Gott zu stellen. Das ist die erste Reaktion. Überschrieben mit dem Titel hier, warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich? Wir lesen im Kapitel 12, direkt nachdem ihm klar geworden war, dass Anschläge gegen ihn gemacht werden, sogar auf der Familie dieser Widerstand kommt, wendet sich Jeremia an seinen Auftraggeber und schreit zu ihm, O Herr, du bist so ungerecht! Sagt er das? Nein. Du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte. Also das haben wir schon mal vorab klargestellt, du bleibst im Recht. Dennoch, das ist das Dennoch des Glaubens, will ich über deine Rechtsentscheide mit dir reden. Warum? Frage. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich? Und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Bitteschön, frage einen Auftraggeber. Du hast sie gepflanzt, sie schlagen auch Wurzeln, sie gedeihen, sie bringen sogar Frucht. Du bist zwar ihrem Mund neu, aber fern von ihrem Herzen zugegeben. Und dann, wie wenn plötzlich Jeremia sich denn die Blickrichtung kehren würde. Doch du, o Herr, du kennst mich. Du durchschaust mich. Du prüfst, wie mein Herz zu dir steht. Der Blick von außen zu sich selbst. Wie reagierte denn Jeremia auf seinen Misserfolg? Mit seinen Fragen. Wir lesen es Kapitel 13, wenig später. Wenn die anderen nicht hören wollen, so wird meine Seele im Verborgenen mit den Zähnen knirschen und fluchen. Nein, weinen wegen eures Hochmuts. Ihr seid es euch gewohnt, Böses zu tun. Das erste ist, dass der Prophet Jeremia Fragen an den Auftraggeber stellt. All das unter der Prämisse, dass Gott im Recht bleibt, aber dass er nicht versteht, was mit ihm ist und was mit den anderen ist und was überhaupt mehr ist. Zweitens. Er sah sich als Mann, der mit jedermann im Streit lag. Kennen Sie solche Menschen? dass das Gefühl, er ist mit allen im Streit. 15. Kapitel, 2. Klagelied. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann, mit dem jeder Mann streitet und zankt im Land. Ja, jeder Mann, einer gegen alle. Und wer war Jeremia? Er war ein zarter, feinfühliger, introvertierter, junger Mann. Ich habe nichts ausgeliehen und sie haben mir nichts geliehen. Wir haben keinen Handel gehabt und doch fluchen sie mir alle. Der Herr antwortete, wahrlich, ich will dich erhalten zum Besten. Wahrlich, ich will dich machen, dass du zur Zeit der Not und der Zeit und der Angst der Feind dich um Fürbitte angeht. Wir merken genau die gleiche Antwort wie am Anfang. Ich will dich erhalten zum Besten. Und es wird noch eine andere Zeit kommen. Herr, du weißt es. So gedenke nun an mich. Nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Nach deiner Langmut raffe mich nicht hin. Bedenke, dass ich um deinetwillen Schmach leide. War nicht mein Auftrag, es ist deiner. Und dann wieder der Blick, der Wechsel der Blickrichtung. Als ich deine Worte fand, da warf ich sie in die Ecke und sagte, jetzt will ich auch nichts mehr von diesen Worten wissen. Nein, er sagt, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und zur Wonne meines Herzens geworden. Freude, Wonne, aha. Ich bin ja nach deinem Namen genannt, du Gott der Heerscharen. Ich saß nicht in scherzender Gesellschaft, um mich zu belustigen. Aus Furcht vor deiner Hand saß ich allein, denn du hattest mich in Entrüstung erfüllt. Jeremia freudig ernährt, gesättigt in dieser schwierigen Situation. Als Mann, der mit jedermann im Streit lag. Und noch das Dritte, ich habe es überschrieben, ich kann nicht anders. Die dritte Reaktion. Die erste war, Fragen zu stellen. Die zweite war, sich auch realistisch als das zu sehen, was er war. Ein Mann, der mit allen im Streit lag. Das dritte war, trotzdem seinen Weg zu gehen. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Wunderschönes Gebet. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Denn du bist mein Ruhm. Siehe, jene sprechen zu mir. Wo ist das Wort des Herrn? Es soll doch eintreffen. Und wie es eingetroffen ist. Ich habe aber mich nicht geweigert, als Hirte zu dienen. Aha. Ich habe mich nicht geweigert, als Hirte zu dienen. Manchmal habe ich das Gefühl, manche, die mal als Hirten angefangen haben, werden zu alten, verbitterten Verschwörungstheorien um sich schmeißenden, alles nur noch negativ. Nein, eben nicht. Ich habe mich nicht geweigert, als Hirte zu dienen und dir nachzufolgen. Ich habe den Tag des Unheils niemals herbeigewünscht. Das weißt du wohl. Soll Gutes mit Bösen vergolten werden, dass sie meiner Seele eine Grube gegraben haben? Gedenke daran, wie ich vor dir gestanden habe, um zu ihrem Besten zu reden. Auch wenn es nicht gefruchtet hat, scheinbar im Moment, um deinen Zorn von ihnen abzuwenden. Kommen Sie langsam hinein in dieses Leben von Jeremia, seine eigene Krise verwoben in die Geschichte des Volkes zu einer ganz tragischen Zeit. Und dann noch 20,7 bis 9, die letzte Stelle, die ich Ihnen vorlese. Lesen Sie die Kapitel 11 bis 20 mal in diesem Licht nach. 5 Klagen, das letzte Klagegebet im 20. Kapitel. Herr, du hast mich überredet. Und ich habe Nein gesagt. Nein, ich habe mich überreden lassen. Wir dürfen und sollen uns von einem überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden und hast mich überwunden. So bin ich zum täglichen Gelächter geworden. Nein, ich bin noch nicht der Hero. Ich bin nach wie vor tägliches Gelächter. Jedermann spottet über mich, denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttaten Zerstörung ankündigen, sodass das Wort des Herrn mir Hohn und Spott einträgt die ganze Zeit. Der Auftrag ist unverändert. Und da kommt das Geständnis. Da sagte ich mir, eigentlich habe ich mal kurz abbrechen wollen. Ich will nicht mehr erwähnen ihn und nicht mehr in seinem Namen reden. Das sagt er sich zwischendurch. Hier sagt er es ganz am Schluss in der fünften Klage, eigentlich wollte ich gar nicht mehr. Doch, da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Mit anderen Worten, ich kann gar nicht anders, als diesen Auftrag weiterzuführen. Ich komme zum zweiten Teil. Zu Jesus und zu mir oder zu uns. Ich habe diesen zweiten Teil überschrieben mit der Überschrift vom Mut stehen zu bleiben. Ich habe mir in den letzten Jahren immer wieder die Frage gestellt, wie werde ich selbst, wie werden meine Kinder, meine Enkel, falls mir Gott schenkt, wie werden diese Generationen auf diese Verschiebungen, die sich in der Gesellschaft abspielen, reagieren? Eine Gesellschaft, die sich scheinbar, nicht nur scheinbar, auch wirklich, von ihren christlichen Wurzeln definitiv verabschiedet hat. Das Erfolgsrezept scheint zu lauten, Me too, Anpassung, ich mach's auch. Was gibt es denn da noch für Alternativen zu dieser Anpassung, zu diesem Me too? So in diesem Konsumentendenken. Das muss ich Ihnen auch noch recht machen. Ja, es gibt noch eine. Es gibt so ein paar Fromme, die sich zurückziehen, einschließen und etwas übertrieben gesagt auf die Sintflut warten und vom Fenster aus genau sagen können, wo was noch böser und schlimmer ist. Und ganz ehrlich gesagt, ist für mich kein Weg, den ich einschlagen möchte. Was ist denn, wie sieht denn ein Weg aus, der sich weder anpasst noch zurückzieht, sondern mutig stehen bleibt? Und darum wird es in diesen Tagen gehen. The Courage to Stand ist die Überschrift über ein Buch, von daher habe ich es von Philip Ryken, heute von der Chancellor, also der Direktor von Wheaton College, zu Propheten Jeremia, und es steht über diesen Schriftpropheten, vom Mut stehen zu bleiben. 12 Lektionen, ganz kurz, für uns, für mich, für Sie und für die kommenden Generationen. Normalerweise mache ich 3. Heute wird es etwas mehr, ne? Sie werden es ertragen, es ist viel und Sie müssen nicht alles gleich verdauern.
Von wem war das nochmal, Chandler?
Philip Ryken, The Courage to Stand. Danke, dass Sie da sind, wenn ich den Namen erwähne. Erstens, wir sind nicht Propheten alle wie Jeremia, nein, das sind wir nicht. Aber ich kann Ihnen, ich kann mir versichern, dass Gottes Planung, Gottes Lebensplanung massiv von meiner eigenen abweichen kann. Und schauen Sie, da sind wir so diametral entgegengesetzt dem, was wir heute immer hören. Lebe in Übereinstimmung mit dir selbst. Das ist die Psychobotschaft, die von allen Ecken und von allen Wänden und Händen her hallt. Aber es ist nicht die Botschaft der Schrift. Die Botschaft der Schrift ist, dass Gottes Lebensplanung massiv von meinen eigenen abweichen kann. Wenn wir das Christsein so verpacken, werden wir enttäuscht werden, weil es ist nicht in Übereinstimmung mit dem, was mir das Alte und das Neue Testament zeigt. Zweitens, Gott geht seinen Weg auch und gerade mit zart Beseiteten. Manchmal sagen wir, ja, die Starken. Und der kann es schon. Aber was mir auffällt, ist, dass Jeremia ein ganz zart Beseiteter war. Grundsätzlich überfordert von Anfang an. Und auch fortlaufend. Und er geht auch seinen Weg mit zart Beseiteten. Drittens, die Ausrüstung für die Aufgabe geschieht Das ist, glaube ich, ein schweizerdeutscher Ausdruck. Fortwährend heißt das. Fortwährend. Ich habe Jeremia, weder Jeremia noch ich habe das Gefühl, dass wir immer auf Vorrat ausgerüstet werden. Meine Kraft reicht oft für die nächste Stunde. Aber die Zusage ist an Jeremia ergangen, dass er ihn erhalten wird. Vierte Lektion. Der ärgste Widerstand kommt oft aus den eigenen Reihen. Als ich über die Psalmen mit Ihnen, oder nicht mit Ihnen, aber in einem vorigen Jahr nachdachte, habe ich erwähnt, wie oft das Thema der Feindschaft in den Psalmen erwähnt wird. Wie oft? Ich kann Ihnen sagen, die ärgsten Feinde kommen oft aus den eigenen Reihen. Satan gebraucht sie, um uns ganz empfindlich zu treffen, weil die Nächsten kennen unsere Persönlichkeit und unsere schwachen Momente und unsere schwächsten Momente eben nur zu gut. Fünftens, ein Wort der Wahrheit wiegt auf lange Sicht stärker als 1000 Worte der Lüge. Jeremia hat immer wieder die Wahrheit gesagt. Und wenn man nach dem alttestamentlichen Muster gegangen wäre und den Propheten danach beurteilt hätte, trifft auch ein, was er sagt, hätte man sagen können, 100%, mehrmals, nachweislich. Aber es hat ihm niemand geglaubt, trotzdem. Gleichzeitig ist so klar aus diesen Propheten, dass das Wort der Wahrheit mehr liegt, wiegt und stärker ist auf lange Sicht als 1000 Worte der Lüge. Und lassen Sie mich hier noch etwas ganz Wichtiges einflechten. Wir machen hier keinen 3 Wochen der Selbstverbesserung, der Charakterverbesserung. Das ist hier kein Selbstertüchtigungstraining. Wenn Sie das erwartet hätten, dann bitte ich Sie noch zu bleiben, bevor Sie gehen, und noch einige Momente abzuwarten. Was Sie hier sagen ist, all das, was ich hier sage, alle 12 Lektionen, alle 12, können wir nur tun, wenn Jesus Mitte unseres Lebens ist, wenn er die Mitte unseres Seins ist. Ich frage Sie jetzt, ich frage dich jetzt, bist du ein Gerufener von Jesus? Also wenn du hier bist, gehe ich davon aus, dass er schon tüchtig gerufen hat. Und ich bin ganz überzeugt, es gibt viel bessere Manager, es gibt viel bessere, stärkere, klügere, besser mit ihrer resilientere Menschen als Jeremia oder auch ich und andere Christen, die ich kennengelernt habe. Aber ich kann Ihnen sagen, die erfolgreichsten, bürgerlich erfolgreichsten, werden auf die lange Frist nicht die erfolgreichsten sein, solange sie nicht Jesus im Zentrum ihres Lebens haben und die Bekehrung, die Umkehr sich an ihnen vollzogen hat. 6. Lektion. Gott bewahrt nicht vor dem Brunnen, sondern im Brunnen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Es kann ärger werden, als Sie denken. Und Sie können trotzdem freudig weitergehen. Aber das können Sie nur durch ihn. 7. Lektion. Wir sollen unsere Fragen am richtigen Ort deponieren. Ich fordere Sie auch dieses Jahr wieder auf, sich Ihren Fragen zu stellen. Ich habe das jedes Jahr gemacht. Ich habe letztes Jahr das ausführlich begründet, warum ich so wichtig finde, dass Sie sich Fragen stellen und diesen Fragen auch nachgehen. Sie können das nachhören. Ich habe den Schwester Friederike auch den Link geschickt. Hören Sie sich das nach. Nehmen Sie diese 3 Wochen oder auch wenn Sie einige Tage, 1, 2 Wochen hier sind, die Zeit, um sich Ihre Fragen aufzuschreiben. Das, was Sie wirklich beschäftigt. Weil es hat oft etwas damit zu tun, wie Gott Sie und mich anspricht und Sie und mich verändern möchte. Und oftmals habe ich letztes Jahr auch gesagt, ich glaube vorletztes auch, es ist nicht die vordergründige Frage, sondern die Frage hinter der Frage, die die wichtige ist. Aber da braucht es ein Muße vor dem Herrn um auch und ein Bitten, dass er ihnen diese Fragen zeigt. Achtens. Die Außenseiterposition sagt noch nichts über den Endstand aus. Ganz wichtig. Außenseiterposition ist Zwischenstand, nie Endstand. Wenn Sie das Leben von Jeremia fertig hören, dann sehen die allerletzten Lebenszeichen von Jeremia sind katastrophal. Er wird gegen seinen Willen nach Ägypten verschleppt. Und nach dem Zeugnis der Alten, der Juden, kam er auch dort um. Aber wissen Sie was? Selbst das war nur Zwischenstand. Es ist noch nicht der Endstand. Wenn das Neue Testament sagt, wir sollen unsere Führer nachahmen, sagt sie etwas ganz Wichtiges. Den Ausgang ihres Lebens anschaut, ahmt ihren Glauben nach. Wie es enden wird. Außenseiterposition ist Zwischenstand, nicht Endstand. Neuntens, emotional, ganz wichtig für unsere Zeit, emotional durchgeschüttelt zu werden, gehört zur Pilgererfahrung eines Christen und ist kein Abbruchsignal für die Reise. Ich habe manchmal das Gefühl, die Emotionen bestimmen heute alles. Das ist der große Götze, von dem wir uns verneigen. Die Götzen fressen uns auf. Nein, emotional durchgeschüttelt zu werden, gehört zur Pilgererfahrung. Jeremia ist das beste Beispiel dafür. Und damit verbunden, zehntens, unsere Ansage darf lauten, wie Jeremia, halte du mich, damit ich mich an dir halte. Ich habe es wie Augustin ausgedrückt. Ich finde das so herrlich. Genauso ist es auch. Du hältst mich, damit ich mich an dir halte. Das ist die Lebenseinstellung Jeremias und ich möchte auch, dass sie immer mehr zu meiner wird. Und daraus kommt dann auch dieser wunderbare Satz im 15. Kapitel. Wir brauchen Nachschub, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Essen, gute Nahrung, wir brauchen Stärkung, damit wir nicht verhungern. Und danke, dass Sie gekommen sind. Das freut mich so, dass Sie hier sind, dass Sie diesen Weg auf sich genommen haben, um Nahrung zu bekommen. Stärkung. Und das ist es ja am Schluss. Weil er uns hält und er uns zusagt und er uns versorgt, können wir auch am Schluss sagen, so, Haniel, Ulrich, oder wie sie auch immer heißen, ich gehe da vom Michelsberg wieder runter und ich mache weiter. Ich möchte noch beten mit uns.